In der heutigen Folge blicken wir auf die aktuelle Berichtssaison, von Investitionsausgaben bis zu Monopoly. Außerdem schauen wir auf die vierte Auflage des Nachhaltigkeitspreises der Volksbank Westmünsterland. Auch in diesem Jahr werden nachhaltige Projekte mit 30.000 Euro gefördert.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und Marco Sotrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und herzlich willkommen zu Märkte kompakt an diesem wunderschönen Dienstagmorgen, den 28. Juli. Und Marco und ich haben gerade tatsächlich überlegt, wann wir beide das letzte Mal eingesprochen haben und wir wussten es nicht mehr.
Schon etwas her auf jeden
Fall. Also falls uns da einer helfen will, kann er es gerne schreiben. Aber wir verlieren keine Zeit. Marco hat nämlich Angst, dass die Folge zu lang wird. Und deswegen gehen wir direkt in den Rückblick der letzten Woche. Wobei wir gleich auch unbedingt noch über den gestrigen Tag sprechen müssen. Aber schauen wir erstmal auf die letzte Woche. Öl war tatsächlich klarer Wochengewinner mit 8,4%. Ja, getrieben natürlich durch die weitere...
Eskalation im Iran.
Eskalation im Iran. Und zusätzlich noch die Houthi-Angriffe auf die saudischen Ölanlagen, die noch dazu kamen. Also es klingt nicht nach Entspannung. Und Montag waren wir noch bei knapp 90 Dollar. Dann am Donnerstag sogar über 100 Dollar. Erstmals wieder seit Mai über 100 Dollar und aktuell liegen wir bei rund 86 US-Dollar. Also hat sich wieder ein bisschen
beruhigt.
Schon etwas
zurückgekommen mit der...
Ganz genau.
Jüngsten etwas deeskalierenden Nachrichten aus den USA.
Genau, ne? Feuerpause bzw. Bombenpause auf den Iran, die ja am Wochenende reinkam. Aber ja, wir waren auch schon mal weiter, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Im Dollar sieht man es. Wir hatten gerade, Lukas, ja auch über die Renditen der Anleihen schon mal gesprochen. Ich glaube, du kommst gleich auch nochmal drauf. Aber da vielleicht an der Stelle passt es auch schon ganz gut. Man sieht auf den Anleihen, merkt man in den Renditen nicht diese wahnsinnige Entspannung. Die 10-Jährigen der USA bei 4,61%. Ich hatte mal geguckt auf 12 Monate. Der Höchststand liegt bei 4,71. Also wir sind gerade mal 10 Basispunkte drunter.
War mal sogar letzte Woche bei
4,71. Genau, da
war
also letzte Woche
quasi der Höchstpunkt.
Ne? 10 Basispunkte zurückgekommen. Ist nicht so wahnsinnig viel für die Entspannung. Also sind anscheinend doch weiterhin auch Inflationsängste da. Aber gut, bei Trumps hin und her, dass da der Markt nicht mehr wirklich drauf vertraut. Auch nicht wenig überraschend. Und in Deutschland 3,11 sind die 10-Jährigen jetzt. Ja. Der Höchststand auf 12 Monate bei 3,21, also auch noch relativ nah dran.
Ja, auch letzte Woche 3,20 habe ich hier genau. Stehen. Ja.
Also, ja, genau.
Ja, klingt nicht nach Entspannung, wobei, wenn wir gleich im Ausblick gucken, kommen auch die ein oder anderen Inflationszahlen, die dann auch nochmal wichtig sind für die Sachen. Wobei 10 Jahre vielleicht ein bisschen zu weit. Jetzt habe ich gleich ein Problem, dass mein Akku leer ist, aber mal schauen, ob wir durchkommen. Ja, was haben wir sonst noch? Silber tatsächlich letzte Woche recht gut, 4,6%. Gold auch Gott sei Dank mal im Plus, allerdings nicht 4,6, sondern 1,5% im Plus. Und eine Unze sind wir aktuell bei rund 4.050 US-Dollar. Am Aktienmarkt schlug Europa tatsächlich die USA. DAX gewinnt 1%, Eurostoxx ist 0,9% vorne, während S&P 500 0,4% verlor und der Nasdaq sogar 1,3%. Gestern dann auch nochmal deutlich abgegeben. Die Zahlen sind jetzt bis letzte Woche Freitag. Und was gestern los war, hast du ebenfalls mitgebracht.
Ist insgesamt ja im Moment eine gewisse Nervosität im Technologiesektor zu sehen. Man sieht es auch heute Morgen wieder an den asiatischen Börsen. In Japan, in Südkorea, wo die Chip-Werte oder insgesamt die KI-Werte vor allem wieder nachgeben. Also schon, sagtest du es gerade im Nasdaq, diese Technologienervosität, die einfach da ist. Gestern kamen noch spannende Nachrichten. Also zum einen verhandelt Nvidia offenbar über eine Bürgschaft von 250 Milliarden Dollar mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Das ist natürlich schon eine Nachricht, die jetzt nicht bestätigt wurde von den beiden Unternehmen, aber die trotzdem irgendwo rauskam. OpenAI könnte damit ein riesengroßes Rechenzentrum in Ohio leasen. Das größte der Welt, hatte ich auch irgendwo gelesen. Und das Projekt soll eine Leistung von 10 Gigawatt haben. Für OpenAI wäre das ein Schritt hin zu eigener Infrastruktur. Bisher nutzen die ja vor allem die Rechenzentren von Microsoft, von Amazon und Oracle. Und für Nvidia würde der Deal die Nachfrage nach KI-Chips langfristig sichern, weil eben über diese Finanzierung oder Bürgschaft, die zur Verfügung gestellt würde, gleichzeitig dann die Partnerschaft womöglich eingegangen würde, dass OpenAI die Chips wiederum bei Nvidia bestellt oder auf die Chips von Nvidia zurückgreift. Das ist, glaube ich, dann richtig. Und das erinnert wieder oder zahlt voll drauf ein auf diese kreisförmige Finanzierungsstruktur, die ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder Thema gewesen ist. Der eine stützt den anderen. Die Gesamtkosten des Projektes sollen sich auf irgendwo über 500 Milliarden Dollar belaufen. Und da sind eben dann auch diese Finanzierung der Chipkäufe im Wert von 350 Milliarden Dollar, die nochmal extra dazukommen. Also ist schon ein Volumen, was es auch wieder in sich hat. Die erste Projektphase soll bis 2028 fertiggestellt sein. Auch Anthropic, Microsoft, Google sollen Interesse an dem Projekt haben. Also es ist noch nicht so ganz klar, wie es genau läuft, aber die Nachricht kam gestern raus. Hochinteressant wieder, vor allem für den Technologiebereich natürlich.
Ja, aber hat natürlich schon belastet. Ich glaube, Nvidia war gestern 5% im Minus. Ja, Apple war sogar leicht im Plus und somit haben wir dann auch wieder einen neuen Börsenanführer namens Apple. Die haben sich ja in den letzten Wochen auch immer wieder quasi den ersten Platz
haben sich über Nacht jetzt noch vorbeigeschoben. Ich hatte gestern Abend noch einmal geschaut oder gestern Nachmittag, da war Nvidia noch knapp, also knapp bedeutet in dem Fall 80 Milliarden davor.
Ich meine, ich kann sonst gleich nochmal nachgucken, wenn du den Teil mitbringst, aber ich meine heute Morgen gehört zu haben, dass Apple jetzt wieder auf dem Platz
ist. Ja, Wahnsinn, 80 Milliarden sind dann bei den Börsenwerten, die irgendwo bei 5 Billionen liegen, da redet man über 1,5-2%. Sehr, sehr interessant, gerade Apple, die sich ja eher so ein bisschen raushalten aus diesem ganzen Investitionswettbewerb, wenn man so will. Jetzt wieder wertvollstes Unternehmen der Welt, ist hochspannend. Ja,
ist definitiv ein defensiver KI-Player, beziehungsweise KI würde ich erstreichen, defensive Technologie-Player, der natürlich trotzdem genug Kohle hat, um noch relativ schnell einzusteigen in diese Thematik.
So ist es.
Ja, sie kaufen es dann halt ein, anstatt selber zu entwickeln.
Ja.
Ja, von daher gestern auch nochmal kein schöner Tag und gucken wir mal eben kurz auf Krypto. Krypto tatsächlich wenig Bewegung, gestern dann auch eher belastend, aber Bitcoin hat sich letzte Woche um 0,2% verbessert. Ethereum tatsächlich relative Stärke gegenüber Bitcoin, 2,5% im Plus letzte Woche, also die laufen aktuell tatsächlich besser. Und was haben wir dann sonst noch letzte Woche? Wir haben noch neue Nachrichten aus den USA, was das Thema Zölle angeht. Da hat die Trump-Regierung, musste ja nach dem Supreme Court-Urteil zu den Liberation Day-Zöllen neue Rechtsgrundlage finden. Das haben sie jetzt getan und haben jetzt wieder neue Zölle so ein bisschen aufgelegt, aber irgendwo mit einem 10% Basiszollsatz und bis 12,5%, wobei dann letzte Woche auch schon wieder relativ spontan von Donald Trump bis zu 50% gegenüber Kanada genannt wurde auf jetzt weiß ich es gar nicht mehr, aber Hockeyschläger wurden auch erwähnt, aber jetzt sieht man mal, wie willkürlich der da manche Dinge raushaut. Aber hoffen wir einfach mal, dass dieses Zollthema jetzt nicht wiederkommt und wir da Flashbacks zu letztem Jahr haben. Und dann habe ich hier noch den Rentenmarkt stehen, aber den hatten wir gerade schon. Von daher.
Ich hätte noch ein Thema. Ist viel diese Woche, aber es ist halt auch so viel los. Aus China, CXMT hat dort ein Börsendebüt gefeiert. Das hat es auch echt in sich gehabt. Echt spektakulär. CXMT, vielleicht kurz, ist Chinas führender Hersteller von den sogenannten DRAM-Speicherchips. Die werden wiederum verwendet in Smartphones, PCs, insbesondere auch in den Servern für die künstliche Intelligenz. Und gerade bei der KI sind diese Chips wichtig, da sie die Trainingsdaten der Modelle eben zwischenspeichern und damit die Art Gehirn sind in diesem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz oder des Trainings, wenn man so will. Der Name CXMT steht für Chongqing Memory Technologies und die sind eben jetzt an die Börse gegangen. Und die Aktie stieg gestern zeitweise um mehr als 500%. Zum Schlusskurs sind es noch 466% gewesen. Also der Kurs hat sich mal eben fast verfünffacht. Und damit erreichte CXMT einen Börsenwert von etwa 490 Milliarden Dollar. Damit ist das Unternehmen auf Anhieb das zweitwertvollste Unternehmen in China nach Tencent und das wertvollste Unternehmen in Festlandchina. Tencent selbst ist ja in Hongkong notiert. Also wirklich Wahnsinn. Und natürlich profitiert das Unternehmen auch hier wieder von der hohen Nachfrage eben durch den KI-Boom.
2025 lag der weltweite Marktanteil von CXMT für diesen Bereich der Speicherchips bei 7,7%, also weltweit. Das ist schon wirklich beachtenswert. Trotzdem muss man sagen, viele Beobachter sagen, jetzt nach diesem sehr, sehr fulminanten Start könnte die Aktie eben auch überteuert sein, ist schon spekulativ, da jetzt weiter auf den Zug aufzuspringen. Vor allem, weil CXMT auch nach wie vor einen technologischen Rückstand hat, vor allem bei den modernen HBM-Chips. Aber der Start, man muss es sagen, erstmal sehr, sehr erfolgreich. 10 Milliarden Dollar hat CXMT durch den Börsengang erlöst. Das soll wiederum in Produktion und Forschung investiert werden. Ganz interessant nochmal von Privatanlegern war, glaube ich, eine 211 oder 212-fache Überzeichnung da.
Dann nur Chinesen, ne? Selbst kommt ja gar
genau
nicht rein.
Und ja, das sind schon wahnsinnige Zahlen. Trotzdem, insgesamt muss man sagen, nervöses Umfeld, auch in China. Der Shanghaier Technologieindex, Star 200 nennt er sich oder heißt er, war in diesem Monat auch schon zeitweise trotz staatlicher Stützungsmaßnahmen um 30% abgestürzt. Also da sieht man auch so ein bisschen diese Sorgen um den Technologieboom, den wir gerade eingangs auch schon mal angesprochen haben, der auch vor China da nicht halt macht.
Ja. Spannend war gestern, dass dann ja die anderen Speicherchip-Hersteller sogar verloren haben. Heute Nacht hat der südkoreanische Kospi ja sogar über 8% verloren, wo dann die SK Hynix zum Beispiel auch großer Player ist. Also da wurden die Titel dann abverkauft und da dann investiert. Aber ja.
Volatiler Sektor aktuell.
Ja.
Gut, dann haben wir es mit dem Rückblick soweit. Wir schauen mal auf die Unternehmenszahlen. Ich mache direkt weiter.
Du darfst direkt weitermachen, ja.
Alphabet war letzte Woche dran. Diese Woche, du wirst gleich darauf eingehen, folgen ja einige von den Big-Tech-Unternehmen nochmal. Und kurzer Blick auf Alphabet. Also Google hat starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie ist trotzdem dann in der Folge gefallen. Der Grund ist nicht wirklich das operative Geschäft, sondern vor allem die massiv steigenden KI-Investitionen. Da haben wir es wieder. Die Frage einfach, belasten diese das Geschäft perspektivisch zu stark oder leiten sie die nächste Wachstumsphase ein? Die Gretchenfrage für viele Unternehmen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man einmal drauf schaut, Alphabet operativ gute Zahlen vorgelegt, besonders die Google Cloud weiterhin kräftig zugelegt. Allerdings sagte das gerade, diese explodierenden Investitionsausgaben für die KI-Infrastruktur machen da an der einen oder anderen Stelle nervös. Der ausgewiesene Gewinn, der erstmal sehr, sehr hoch gewesen ist, auch im Vergleich zu der Erwartung, wurde aber vor allem auch durch Beteiligungsgewinne etwa aus dem SpaceX-Börsengang, auch einer Beteiligung von Anthropic, nochmal verzerrt. Also das muss man so ein bisschen einwerten. Aber gucken wir auf die harten Zahlen, Umsatz von Alphabet, wenn man das mal schaut. Ich habe mal langfristig geguckt, 2010 einen Umsatz gemacht von 29 Milliarden Dollar. Mittlerweile im Jahr 25 402 Milliarden Dollar. Gucken wir aufs zweite Quartal, Umsatzplus von 24% auf 120 Milliarden US-Dollar. Google Cloud, hatte ich gerade schon mal gesagt, über 80% gewachsen, trägt alleine 25 Milliarden Dollar bei und das operative Ergebnis plus 30% auf 40,8 Milliarden, also ohne diese Sondereffekte plus 30%. Daran sieht man, dass das Kerngeschäft einfach super solide läuft. Der Gewinn je Aktie 9,11 Dollar. Aber da ist dann wiederum dieser Sondereffekt mit drin. Der operative Gewinn je Aktie lag bei 2,85 Dollar. Also da sieht man die Sondereffekte mal eben irgendwo über 6 Dollar ausgemacht. Von dem her.
Wenn alleine Google so viel Geld an den unter anderem SpaceX-Börsengang verdient hat. Ja. Man sieht ja hier, es sind die Zahlen. Ja. Will man gar nicht wissen, wie viel die Banken da teilweise mitgemacht haben.
Absolut, ja. Deswegen nicht ganz einfach. Die Schlagzeile Gewinn explodiert, die teilweise rausgehauen wurde, ist ein bisschen zu simpel. Alphabet enttäuscht, greift auch zu kurz. Irgendwo die Wahrheit liegt in der Mitte. Wie gesagt, man muss nach vorne schauen, wie es mit den CapEx-Ausgaben weitergeht. Alphabet investierte im Quartal 45 Milliarden in die Infrastruktur. Der freie Cashflow ist damit auf minus 5,9 Milliarden
zum ersten Mal, glaube ich,
gesunken, gestiegen, wie auch immer man das nennen möchte. Also er ist negativ geworden. Und für das Gesamtjahr wurde die CapEx-Prognose auch nochmal angehoben von 195 auf 205 Milliarden US-Dollar, die allein in diesem Jahr so in die Infrastruktur investiert werden.
eine weitere Erhöhung um 10, 15 Milliarden Dollar. Das hat eben schon dazu geführt, dass die Börse dann etwas verschreckt reagiert hat. Die Aktie hat in der Folge 5-6% abgegeben. Trotzdem, man muss sagen, insgesamt DZ Bank, das sagte und viele andere Analysten auch, sind schon solide Zahlen grundsätzlich gewesen. Deswegen bleibt eine DZ Bank jetzt beispielsweise auch beim Kaufen Votum ein Fair Value von 420 US-Dollar, leicht nach unten genommen, das sind vorher 430 Dollar gewesen, aber bei einem aktuellen Schlusskurs von ungefähr 350, 340 Dollar ist das doch ein ganz ordentliches Potenzial. Die DZ-Bank sagt auch, klar, Cashflow wird in diesem Moment belastet, aber langfristig sollte das schon Sinn machen und sich auszahlen, so wie Alphabet vorgeht. Und mit einem 16er KGV, 27er Forward auf 27 Forward KGV von 22, 23 ist die Aktie jetzt auch nicht teuer bewertet.
Die 16 sind wo?
Das 16er KGV, 26er KGV ist bei 16. Ja.
Okay.
Also wirklich günstig, gerade wenn man ja auch so einen Vergleich mal sieht, Amazon
nicht bei 28. Das KGV steigt dann also?
Genau.
Ja, okay. Hier in der Erwartung. Normalerweise ist es ja so, dass durch mehr Gewinne und Wachstum sogar das KGV runtergehen dürfte. Ja, aber
vermutlich die starken Ausgaben, die dann dagegen stehen, die dann das KGV etwas.
Ja, und der Gewinn ist natürlich auch explodiert durch SpaceX. Das wird da wahrscheinlich auch nicht noch in der Berechnung noch nicht bereinigt sein.
Genau.
Ja, spannend ist natürlich mit dem negativen Cashflow, dass das die ein oder andere Bewertungsmodell schwieriger baut, weil gerade das DCF-Modell, Discount Cashflow, womit Aktien bewertet werden, wenn der Cashflow auf einmal negativ ist, muss man dann natürlich
mal gucken. Schwieriger.
Ja, definitiv.
Aber das vielleicht mal kurz zusammengefasst. Viele, viele Zahlen, aber in Summe sehr, sehr interessant.
Ja.
Dann gebe ich an dich rüber, Lukas.
Ich habe auch ein bekanntes Unternehmen, aber glaube ich nicht ganz so groß. Und zwar, aber trotzdem auch performt bei den Quartalszahlen und für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Rede ist von Hasbro. Die meisten dürften Hasbro kennen aus ihrer Kindheit, aber die Zahlen waren tatsächlich über Erwartungen. Das Management hob sogar den Ausblick an und die Aktie ist daraufhin sogar zweistellig nach oben gegangen und nicht nach unten. Und ich glaube, die meisten, wenn sie an Hasbro denken, denken natürlich sofort an Monopoly. Ich war überrascht, dass auch Play-Doh, Nerf und Transformers dazu gehört. Das wusste ich zunächst nicht. Und deswegen wird Hasbro natürlich auch insgesamt häufig als klassischer Spielehersteller wahrgenommen, da man an Brettspiele denkt und an Plastikspielzeug und gerade stark von Weihnachten abhängig ist. Und tatsächlich das Interessante dabei ist, dass das Hasbro genau nicht mehr ist und auch nicht mehr so abhängig von Monopoly und Nerf, sondern die Hälfte des Konzernumsatzes, beziehungsweise fast die Hälfte des Konzernumsatzes, stammt mittlerweile aus einem Segment namens Wizard of the Coast und Digital Gaming. Dahinter stehen vor allem zwei Marken. Einmal der Bereich Magic the Gathering und Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons sagte mir tatsächlich was wegen Stranger Things. Das basiert ja auf genau diesem Spiel. Aber The Gathering sagte mir gar nichts. Und tatsächlich ist das das Segment, das der größte Gewinnbringer ist und die höchsten Margen hat. Und allein dieser Bereich erwirtschaftet 2025, wenn man das ganze Jahr mal sieht, 2,2 Milliarden Dollar Umsatz. Und ich habe es gerade gesagt, fast die Hälfte. Es sind 46% des gesamten Konzernumsatzes. Und zwischen den beiden Bereichen ist es gerade auch dieser The Gathering, der da am meisten zu beiträgt. Aber neben den Bereichen gibt es natürlich auch noch weitere Segmente. Und zwar gibt es den Bereich Consumer Products. Dazu gehört dann Monopoly, Transformers, Nerf, Play-Doh und Peppa Pig. Mochtest du ja besonders gerne, hattest du gesagt, ne?
Ja, ich habe es einmal gesehen, es lief kurz zu Hause und dann wurde ein Verbot ausgesprochen. Alles.
Ich habe es tatsächlich noch
ganz
nicht mal gesehen.
Merkwürdige Kinderserie ist, ja.
Ist tatsächlich aber noch umsatztechnisch der wichtigste Bereich, aber die Marge ist verdammt schwach und der dritte Bereich ist Wizard und Entertainment und Lizenzen. Dazu gehören dann Filme, TV und vor allem Lizenzeinnahmen in Verbindung mit Monopoly. Da gibt es ja auch sämtliche Arten von Spielen, die dann teilweise auf Städte runtergebrochen wird. Bocholt, Münster, die haben alle eigene Monopolys, die man dann spielen kann. Und das sind dann die Lizenz, unter anderem die Lizenzeinnahmen. Und jetzt haben sich wahrscheinlich auch viele gefragt, inklusive mir, was genau dieses Magic the Gathering ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mich würde es wundern, wenn du es kennst.
Tut mir leid.
Denn außerhalb der Gaming- und Sammlerszene sagt einem der Name meistens nichts. Und zwar ist das einer der ältesten und erfolgreichsten
Sammelkartenspiele der Welt. Das Spiel existiert seit 1993 und Spieler bauen aus tausenden verfügbaren Karten individuelle Decks, womit sie dann gegeneinander antreten, in Gruppen oder halt eins gegen eins. Und das Spannende daran und mit Blick auf uns Investoren dann eher, der entscheidende Unterschied zum klassischen Brettspiel ist nämlich, dass die Kunden nicht einmal kaufen und dann für immer verschwinden gefühlt, sondern stattdessen veröffentlicht Hasbro ständig neue Kartensets. Da ist dann zum Beispiel Spider-Man dabei oder jetzt gerade läuft auf Netflix Avatar, der letzte Luftbändiger. Dann gibt es dazu halt individuelle Karten und Sammlereditionen und Spezialserien. Und wer das Spiel dementsprechend aktiv spielt oder Karten sammelt, kauft dann natürlich regelmäßig nach. Und genau dadurch entstehen wiederkehrende Einnahmen. Und das Interessante dabei ist, ich bin davon ausgegangen, dass auch relativ viel schon online läuft. Aber es ist tatsächlich immer noch 80% des Umsatzes dieses Segmentes oder dieses Spiels entsteht durch den Verkauf von physischen Karten und kommen nicht aus Ingame-Spielen. Also die Leute treffen sich tatsächlich noch und spielen das gegeneinander und nicht.
Die haben richtige Events und so weiter. Ja. Dann kenne ich aus Regen, da gibt es auch einen Kartenhändler, sag ich mal, und da finden auch diese Events statt.
Ja.
Das zieht richtig an.
Ja, also ja. Pokémon ist ja auch so ein Kartenspiel, was gerade irgendwie einen Hype erlebt. Unterschied ist, dass man bei Pokémon dann nur in der Pokémon-Welt unterwegs ist und hier tatsächlich dann Spider-Man gegen irgendeinen von den Avengers antreten kann. Also so habe ich es zumindest verstanden und habe es auch nochmal nachgeforscht. Also ja,
verrückt.
Heißt, die Goldgrube von Hasbro ist nicht mehr Monopoly und auch keine virtuellen Schwerter oder digitale Gegenstände, sondern Kartons mit bedruckten Karten. Und schaut man jetzt genauer hin, sieht man, dass der Umsatz bei Hasbro tatsächlich mal deutlich höher lag. In 2022 waren es fast 6 Milliarden, in 2024 war der Tiefpunkt mit 4,1 Milliarden und aktuell rechnet man in diesem Jahr mit 5 Milliarden, also immer noch unter dem von 22. Antwort relativ einfach, zumindest ein Teil der Antwort, und zwar hat Hasbro sein Film- und Fernsehgeschäft rund um E1 in 2023 verkauft. Dadurch verschwand natürlich ein erheblicher Umsatzblock, aber auch gleichzeitig ein Bereich, der Verluste schrieb. Gleichzeitig allerdings auch ein schwächerer Spielzeugmarkt. Nach dem Pandemieboom normalisierte sich nämlich so ein bisschen die Nachfrage. Einige Marken entwickelten sich schwächer, Verbraucher wurden vorsichtiger. Gerade bei steigenden Preisen kann man natürlich den Bereich relativ gut nach hinten stellen, dass ich mir ein Spiel nicht kaufe. Und entsprechend kämpfte Hasbro sehr stark mit Margen- und Umsatzrückgänge. Und das Spannende bei den letzten Quartalen war also, wie das Unternehmen A darauf reagiert hat und was daraus geworden ist. Denn das Management hat nicht um jeden Preis versucht, den Umsatz zu halten, sondern konzentrierte sich stattdessen auf die Profitabilität des Unternehmens. Es wurden also Kosten gesenkt, Zinsbelastung durch E1 wurde gesenkt, Strukturen wurden verschlankt, inklusive Lieferketten, und der Fokus wurde auf die margenstarken Geschäftsbereiche gelegt. Also genau dieses Wizard, weil ich würde jetzt mal behaupten, die Herstellung einer Karte dürfte relativ günstig sein. Und wenn der Verkauf durch alleine den Hype und den Sammlerwert steigt, ist das natürlich eine super Marge. Und das Wizard-Geschäft ist gleichzeitig dann halt relativ stark gestiegen. Ergebnis: weniger Umsatz, aber höherer Gewinn. Und gleichzeitig eine Prognoseanpassung nach oben hin für dieses Jahr. Gucken wir mal auf die Zahlen und dann bin ich auch durch. Umsatz schlug im letzten Quartal 6,6% die Erwartung und gegenüber Vorjahr sogar 16% nach oben. Auch beim Gewinn pro Aktie liegen sie 12,4% über den Erwartungen. Und das Gleiche war auch im Q1 tatsächlich so. Da waren sie überraschend gut unterwegs und lagen sogar 30% über Erwartungen. Die Analysten sehen diese Entwicklung und den, ich nenne es mal Konzernumbau, ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber ich würde es irgendwie so ein bisschen so sehen, auch tatsächlich positiv. Es gibt 16 Analysten, die die Aktie covern. Durchschnittliches Kursziel liegt 20% über dem aktuellen. Drei sagen halten, der Rest sagt tatsächlich kaufen. Und es gibt keiner, der sagt verkaufen. Schaut man sich die Aktie aber in diesem Jahr mal an, hat sie auch so eine kleine Achterbahnfahrt hinter sich. Bei den Q1-Zahlen stieg sie tatsächlich auf 87 Euro und waren damit schon im laufenden Jahr bei 27% im Plus. Dann änderte sich die Stimmung und die fiel auf 66 Euro, womit die kompletten Gewinne des Jahres wieder abgegeben wurden und sogar minus 5% dran stand. Jetzt kamen dann die Q2-Zahlen und jetzt liegen sie wieder 15% im Plus. Und man sieht aber auch in der Aktie natürlich 2024 mit dieser Umsatzschwäche sehr stark nach unten gefallen. Die sind gerade auf einem sehr erholsamen Weg, sage ich mal. Und entsprechend fand ich es mal ganz spannend, dass die letzte Woche dann doch irgendwo so in den Nachrichten waren. Und ich glaube, Hasbro hatten wir auch noch nicht.
Na, glaube ich auch nicht.
Danke an René.
Ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel Bocholt ein eigenes Monopoly-Spiel hat.
Doch, ja.
Wir haben was dazugelernt.
Siehste.
Mal gucken, ob wir das in Regen auch haben. Ich glaube aber nicht. Das ist wahrscheinlich Regen noch zu
kalt. Kannst dich ja drum kümmern als Schützenkönig.
Ja. Ja.
Führ doch mal ein Monopoly-Regen ein.
Ja.
Dann machst du auch.
Mach mir mal Gedanken. Bleibst komm dann nochmal auf dich zu.
Ja. Genau, ja, danke an René, der mir den Hinweis gegeben hat, dass da was passiert ist und entsprechend auch mal kein Technologie, sondern das klassische vermeintliche Brettspiel mit einem kleinen Überraschungseffekt durch Karten.
René ist ein gutes Stichwort, wir kommen zum regionalen Teil.
Ja, aber Regen, Monopoly Regen ja auch schon ein guter Stichpunkt eigentlich.
Genau.
Guter Übergang für regional.
René ist auch bei uns in der Jury zum Nachhaltigkeitspreis, den wir als Volksbank Westmünsterland in diesem Jahr zum vierten Mal ausgeben. Und die Gewinner zu dem Nachhaltigkeitspreis, vierte Auflage, wurden nun bekannt gegeben. Grundsätzlich werden mit dem Wettbewerb nachhaltige Projekte und das Engagement in der Region gewürdigt. Und insgesamt wurden 91 Bewerbungen eingereicht. Also wirklich eine tolle Zahl, die wir da als Volksbank auch zu verzeichnen haben. Beteiligter bei den Einreichungen waren Unternehmen, Schulen, Vereine, private Initiativen oder auch Privatpersonen. Und man sieht eben diese hohe Anzahl an Einreichungen, dass wir einfach im Westmünsterland auch ein starkes Interesse an dem Thema der Nachhaltigkeit haben und auch insgesamt im Thema Soziales, also echt tolle Projekte, die auch dabei sind. Und grundsätzlich sieht man, dass verschiedenste Projekte ausgezeichnet wurden aus dem Bereich der Ökologie, aus dem Bereich Soziales oder eben auch der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Also es sei mal so ein paar Dinge genannt, wie zum Beispiel der Allwetterzoo Münster ist einer der Preisträger, die Giesecke GmbH, die CO2-reduzierten Asphalt entsprechend produzieren. Dann haben wir ein Buch, was in Plattdeutsch erscheinen soll, um sag mal, auch diese alte Sprache zu erhalten. Der Tennisclub Fehlen mit einem Projekt Tennisball Recycling zu betreiben. Windmühlensanierung von dem Windmühlenverein in Lette. Also ganz, ganz breit gefasst. Die Tafel aus Haltern ist mit dabei und viele, viele mehr. Die Sekundarschule Hohe Mark, vielleicht auch nochmal erwähnt. Ganz, ganz interessant und wie gesagt, es sind noch einige Preisträger mehr. Wie geht's weiter mit diesem Nachhaltigkeitspreis? Die Preisverleihung findet am 15.09. statt und da werden dann auch die Fördersummen für die einzelnen Projekte bekannt gegeben und insgesamt stellt die Volksbank Westmünsterland bis zu 30.000 Euro zur Verfügung, womit dann eben ja diese Projekte, diese nachhaltigen Ideen auch weiter gefördert und sichtbar gemacht werden können. Also eine tolle Aktion, glaube ich. Wir werden bestimmt da nochmal nach September, nach dem 15.09. das auch hier im Podcast mit aufnehmen. Die Gewinner werden dann natürlich persönlich informiert. Aber ich glaube, alle, die jetzt auch schon in dem engeren Kreis sind, können sich auf den Tag freuen.
Ja.
Auch nochmal über eine finanzielle Unterstützung. Also von dem her, auch vierte Auflage, voller Erfolg, wird sicherlich auch in Zukunft weiter fortgesetzt von uns.
Total.
Und von dem her auch nochmal vielen Dank an René, der da in der Jury fleißig mitgewirkt hat.
Die Jury ist auch immer wieder jedes Jahr wechselnd, dass es nicht immer die gleichen sind.
Genau, ist wechselnd und auch eine unabhängige Jury. Also da sind auch Leute aus der Bank mit dabei, aber auch externe Leute, die dort mitwirken.
Ja.
Also ganz, ganz objektives Votum, was auch dann gefällt wird.
So oder so, die Bewerber sind ja alle hier aus der Region und von daher unterstützt man mit jedem Preisträger in irgendeiner Art und Weise die Region.
Genau so ist es.
Tolle Sache.
Prima. Ja.
Schauen wir nach vorne, Ausblick.
Volle Woche.
Volle Woche, sowohl was die volkswirtschaftlichen Zahlen angeht, als auch bei den Aktien. Fangen wir wie gewohnt mit den volkswirtschaftlichen Zahlen an. Am Mittwoch tagt die FED. Da rechnet man tatsächlich mit einem Beibelassung des Zinssatzes bei 3,75. Sollte hoffentlich keine böse Überraschung geben mit Zinssteigerung.
An der Stelle, Lukas, wenn ich das noch eben bringen darf. Wir hatten letzte Woche ja noch EZB-Sitzung. Da ist nichts passiert im Leitzins. Sei zumindest eben erwähnt.
Hat gut, für dass die sagst, ja.
Märkte keine große Rolle gespielt, aber Leitzins weiter bei 2,25%.
Ja, guter Punkt. Donnerstag Bruttoinlandsproduktzahlen für zweites Quartal für Deutschland, aber auch für Europa und den USA. Gleichzeitig noch Arbeitslosenzahlen für Europa. Dann sogar erste Schätzung für die Inflation aus Juli in Deutschland. Sicherlich auch nochmal spannend, wie sich diese nach dem Auslaufen des Tankrabatts entwickeln. Da hat man ja im Juni tatsächlich schon auch einen starken Fall beziehungsweise eine 2 vorm Komma gesehen. Jetzt mit dem Auslaufen vielleicht dann doch wieder eine 3 vorm Komma. Mal schauen, wie sich die entwickeln. Am Freitag haben wir noch Arbeitslosenzahlen aus Deutschland und Inflation aus Europa und das Verbrauchervertrauen in den USA. Das war jetzt auch nur mal die wichtigsten. Natürlich gibt es noch sämtliche Zahlen auch aus anderen europäischen Ländern, aber soll erstmal reichen an der Stelle. Und auch bei den Aktien ist es wieder sehr, sehr voll. Heute kommen noch Zahlen von PayPal. Mal schauen, ob die sich irgendwo zu dem Übernahmeangebot äußern. Dann haben wir noch Zahlen von Coca-Cola, Boeing, Ford, Visa und ebenfalls heute dran ist Bloom Energy. Dann haben wir Mittwoch unter anderem Arm, Qualcomm, Robinhood, aber auch, und da schaut natürlich die ganze Welt drauf, Zahlen von Microsoft und von Meta. Donnerstag geht es dann weiter mit Mastercard, Ferrari. Mal schauen, ob die sich schon irgendwo zu den Bestellungen von ihrem neuen E-Auto äußern. Und auch da schaut die ganze Welt auf die großen Technologieunternehmen Apple und Amazon am Donnerstag. Und Freitag wird es dann ein bisschen ruhiger, aber ich habe hier noch Exxon und Chevron und Abwi stehen. Mal schauen, inwiefern die sich zu den Ölpreisen äußern. Und dann soll es auch für diese Woche erstmal.
Sicherlich einer der spannendsten Wochen überhaupt im Gesamtjahr,
wenn man ja, in den der Kalender Kombination
sieht, sowohl von den Unternehmen als auch von der volkswirtschaftlichen Seite. Ja. Gut, dann haben wir es, oder, Lukas?
Dann haben wir es, ja.
Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast@forprivatebanking.de oder über unsere Homepage. Da schauen Sie auch gerne mal rein, wenn Sie mögen. Ja, und ansonsten wünschen wir eine schöne, gute, sonnige Woche und freuen uns, wenn Sie am kommenden Dienstag wieder einschalten.
Bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.